Der Kinocast.
Hallo und willkommen hier zum zweiten Advent. Hey, zweiter Advent zum Kinocast. Mein Name ist Erik und ich begrüße den Chris. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Willkommen, liebe ZuhörerInnen da draußen. Wir haben Filme für euch mitgebracht. Ein Film, den wir wahrscheinlich ja, mit als erste hier in Deutschland besprechen in einem Podcast, nämlich den Film Here von dem Team von Forrest Gump, von Robert Zemeckis, dem Regisseur unter anderem von eben Forrest Gump oder Zurück in die Zukunft und so weiter und so fort. Und in den Hauptrollen, genau wie bei Forrest Gump, auch Tom Hanks und Robin Wright, die hat ja damals den absoluten, wie nennt man es, den absoluten Bösewicht, die Bösewichtin in einem Film gespielt, damals, wo sie Forrest Gump so übel verarscht hat. Ja, die spielen hier zusammen und Paul Bettany auch noch mit dabei. Hört er gleich davon, besprechen wir als erstes als Hauptfilm. Dann waren wir nochmal im Kino und haben gesehen Red One, Alarmstufe Weihnachten, denn jetzt ist ja langsam so ein bisschen weihnachtlich da draußen.
Oh ja.
Ich hoffe, ihr habt alle schon eure Weihnachtsgeschenke. Kann ich gleich mal einen kleinen Seitenhieb, eine kleine zusätzliche Erwähnung. Wir haben bei kinocast.net ein kleines Gewinnspiel. Jeden Adventssonntag gibt es da was zu gewinnen. Und die Verlosung oder das Mitmachen läuft immer bis zum kommenden Sonntag, weil wir da aufnehmen. Das heißt, wir werden heute den Gewinner oder die Gewinnerin auslosen von unserem Package vom ersten Advent. Also schaut da ruhig mal vorbei.
Advent.
Ja, Atakan. So, dann haben wir natürlich die offiziellen, nur hier gibt es die offiziellen Kinocharts von Stuttgart. Nur hier, wirklich. Gibt es nirgendwo. Könnt ihr googeln. Macht euch die Mühe. Googelt. Findet nichts. Nur hier und die Neustarts der Woche. Dann sprechen wir natürlich über den Elephant in the Room, die neue Star Wars Serie Skeleton Crew, nachdem wir ja sehr enttäuscht waren von der vorhergehenden, ich zumindest sehr enttäuscht war von der vorhergehenden Star Wars Serie. Mal gucken, was die so kann. Und ja, das denke ich mal, außer was uns sonst noch so einfällt, muss man gucken. Hier, wir waren hier sozusagen. Der Film begann und der Chris hatte schon in der Moderation bei den Innenstadtkinos Stuttgart hier schon gesagt gehabt, es kommt einer von den getippten Filmen. Also einer, man kann ja auf kinocast.net nicht nur die Filme bewerten aus der Sneak Preview, sondern auch schon für die nächste Woche einen Tipp dalassen, was man denkt, was da kommt, auf Basis dieses Hinweises, den wir auch immer hier im Podcast sagen. Und da war schon ein bisschen so im Saal, der Chris kriegt das ja nicht ganz so mit, weil er geht ja dann erstmal wieder raus und bringt seine Preisekiste weg. Da war schon ein bisschen so eine Mischung zwischen, oh je, was erwartet uns da und ja, könnte gut werden und so. Also war so ganz diffuse Stimmung, weil da war bei den Tipps ja so ziemlich alles dabei, von irgendwelchen Arthouse über irgendwelche, war da was Horrormäßiges, glaube ich, war ja auch was Horrormäßiges dabei. Ja, jedenfalls begann dann der Film und es deutete sich schon so langsam an, dass es doch jetzt nicht der größte Quatsch ist und sieht man schon meistens an den Produktionsfirmen. Und ja, die DarstellerInnen, also die Besetzung des Films, stand nicht da. Also es gab keine Credits am Anfang. Deswegen wusste man jetzt noch nicht, okay, Tom Hanks dabei oder so, das ist der Film. Sondern es begann halt einfach mit einer Art sehr weiten Rückblende, dass man irgendwie so ein Haus sieht, wie das irgendwie gebaut wird. Und dann ja, spult quasi die Zeitgeschichte noch weiter zurück, wie das damals ganz, ganz, ganz früher war, so alles bewaldet und die amerikanischen Ureinwohner haben da gelebt. Und dann spult es noch weiter zurück, bis hin zu Dinosauriern und die Entstehung der Erde so ungefähr, ne, so nach dem Urknall, wie das so war, genau auf der Stelle. Und das ist dann auch schon so ein bisschen der kleine Trick des Films, der kleine USP, wenn man es so nennen möchte. Denn die Kamera bleibt immer an der gleichen Stelle über den ganzen Film. Und egal in welcher Zeit wir uns befinden, die Kamera ist immer an derselben Stelle platziert, was dann später, wenn dort ein Haus steht auf der Stelle, was dann so ungefähr ja, ein Teil des Wohnzimmers ist, wenn man es mal so sagen möchte, den man sieht die ganze Zeit. Und was jetzt von der Erzählung her ein bisschen langweilig wirkt, wird aber durch geschickte Schnitte und über Blendungen und da werden teilweise manchmal solche Frames eingeblendet im Bild, wo man dieselbe Stelle des Raumes in einer anderen Zeit sieht und damit spielt auch der Film so ein bisschen, denn wir bewegen uns so ein bisschen auch so durch die Zeitebenen, was da so passiert ist in diesem Haus. Es gibt eine Main Story, würde ich es mal nennen. Da ist Paul Bettany, der spielt den Vater von Tom Hanks in diesem Film. Und der hat, am Anfang zieht er mit seiner Frau in dieses Haus und das ist so nach dem Krieg. Er kommt aus dem Krieg zurück, ist Kriegsversehrter. Und wir reden hier vom Zweiten Weltkrieg. Ja, muss man ja sagen, weil wir befinden uns in verschiedenen Zeitebenen. Zweiten Weltkrieg und er zieht mit seiner Frau in das Haus ein und sie sind da ganz happy. Natürlich kommen dann auch so die ersten Kinder bald und dann kriegt er auch Arbeit und struggelt da auch immer so ein bisschen mit der Arbeit rum und ja, Paul Bettany ist so in Anführungszeichen der eigentliche Hauptdarsteller des Films, denn er ist gefühlt, hat die meiste Screentime in dem Film, aber sein Sohn, gespielt von Tom Hanks, der wird mit digitalen Prozessen auch jünger gemacht. Es ist aber allerdings nicht so wie bei Indiana Jones oder wie bei The Irishman, wo halt einfach nur der junge Kopf auf den alten Körper gesetzt wird, sondern also wenn Robert Zemeckis irgendwas macht mit Effektshots, siehe Forrest Gump zum Beispiel, dann ist es wirklich, dann will er Perfektion haben und so ist es halt hier auch. Also Tom Hanks sieht halt wirklich so aus wie damals bei wie hieß der Film, wo er mit dem Hund hier, Scott und Hooch oder so.
Ja, Scott und Hooch.
Er hat wirklich auch gefühlt auch einen jungen Körper, ne, und bewegt sich auch sehr jugendlich. Und ich habe da auch ein bisschen was hier in die Shownotes schon mit reinkopiert über die Produktionsnotizen, wie das gemacht worden ist. Denn es wurde hier on the fly, also quasi live, während die Schauspieler die Szene gespielt haben, hat dieses System, was dort entwickelt worden ist, das schon drüber gelegt über die Person, sodass der Regisseur schon in Anführungszeichen die jungen Versionen gesehen hat, wie das aussieht und konnte damit schon die Szene ein bisschen dirigieren und machen. Paul Bettany wird natürlich auch verjüngt dann in seinen Jungen. Und so begleiten wir halt so ein bisschen diese Familie, das ist so ein bisschen die Hauptgeschichte. Paul Bettany, Sohn Tom Hanks, der dann Richard heißt er im Film, der seine Margaret, gespielt von Robin Wright, kennenlernt, die sehr früh Eltern werden und erstmal noch kein Geld haben und mit in diesem Haus wohnen, zusammen mit ihren Eltern und immer davon träumen, eigentlich ein eigenes Haus zu haben oder vielleicht auch mal was von der Welt zu sehen, aber so ein bisschen die Träume zurückstellen für Familie, für Arbeit, für das typische Strugglen in Amerika, wo halt wirklich kein soziales Netz da ist, wo man, wenn man irgendwie mal zurückfällt, wo man plötzlich nichts mehr hat und ja, wo halt auch, sag ich mal, ein Haus kaufen, ein wahnsinnig großes Risiko, ist ja in Deutschland schon eins, aber in den USA halt noch viel, viel mehr, wo man halt wirklich, wenn man das nicht mehr sich leisten kann, dann schnell mal auf der Straße landet und so, gibt's ja so viele Fälle und dieser ganze Struggle, auch wie das aussah in den einzelnen Zeitepochen, weil wie gesagt, wir haben da auch, die Kamera ist dann auch mal gerichtet auf so amerikanische Ureinwohner, die quasi am selben Ort leben oder damals der Bruder von Benjamin Franklin, der irgendwie an demselben Ort sein Haus hatte und so ein bisschen über seinen Bruder herzieht und wie das damals war und die Soldaten, die da im Sezessionskrieg an der Stelle gekämpft haben. Also die Kamera bleibt die ganze Zeit auf derselben Stelle, aber wir sehen halt so unterschiedliche Geschichten, die aber immer von dem Struggle auf dem amerikanischen Kontinent handeln, was so die einzelnen Personen angetrieben hat, was ihnen wichtig war und das Ganze natürlich Robert Zemeckis typisch mit einer sehr feinen Handschrift geprägt, also wirklich keine drastischen Sachen, sondern wirklich eine, was einen sehr schön mitnimmt, was man auch irgendwie nachvollziehen kann, weil die meisten Sachen, die so im Film passieren, konnte man nicht so recht nachvollziehen in vielen Filmen. Aber hier wird man sehr, sehr gut mitgenommen. Und ich denke mal, auch wenn es so ein bisschen verwirrend war, hier so reinzukommen, das war halt ungewöhnlich, diese Kameraposition immer an derselben Stelle und irgendwann ist es einem aber trotzdem gar nicht mehr aufgefallen. Man ist halt einfach den Figuren gefolgt und hat beobachtet, was die miteinander erzählen und lässt sich wahrscheinlich deswegen auch sehr gut so ein bisschen als Theaterstück umsetzen. Vielleicht ist da so eine kleine Vorlage da. Wie fandest du das?
Schwierig als Theaterstück, muss ich ganz ehrlich sagen. Also allein wegen der Art, wie es gedreht ist, ja, mit diesem.
Nee, du kannst ja dann auch immer quasi das, es gibt ja dann so, dass du die Bühne so drehen kannst, dass quasi der Ort der gleiche bleibt, aber dann halt eine andere Ausstattung ist und dann.
Ja, aber dann müsstest du es teilweise innerhalb von wenigen Minuten ganz arg oft drehen und das fände ich schwierig.
Ja. Na gut, vielleicht ist dann auch so das Einzigartige für den Film, dass es halt hier geht und es trotzdem sehr theaterhaft wirkt, so die, wie es gemacht ist. Ja, aber auf jeden Fall, ach so, genau, ich komme noch mal, ich muss noch was dazu sagen. Ich glaube, wir haben hier auch einen Oscar-Kandidaten gesehen und ich würde mal tippen, nicht unbedingt Tom Hanks und Robin Wright, nee, glaube ich fast nicht. Die beiden sozusagen Leading Actors, glaube ich mal nicht, aber ich glaube auf jeden Fall, also Paul Bettany für die Nebendarstellerrolle. Also wenn der keine Oscar-Nominierung verdient hat, dann weiß ich auch nicht. Dann natürlich das ganze Thema Schnitt, also wer den Schnitt gemacht hat. Regie weiß ich jetzt nicht, Robert Zemeckis hat auch schon bessere Sachen gemacht gehabt. Ja, aber auf jeden Fall Schnitt und ja, Effekte ganz vorne dabei und natürlich Paul Bettany in Nebenrolle. Also ich glaube, wir haben hier auf jeden Fall einen Oscar-Kandidaten gesehen.
Stimme ich dir tatsächlich komplett zu. Für mich einer der stärksten Filme, die wir dieses Jahr in der Sneak hatten. Es ist eine so schön erzählte Geschichte, dieses Ineinanderpassen der Bilder dann immer, wo dann auch verschiedene Epochen in einem Bild mit drin sind und Bild im Bild gemacht ist, ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil du denkst, ja, jetzt schwenkt gleich die Kamera, weil man es halt einfach anders gewohnt ist in den Filmen. Und es bleibt halt ganz stoisch anderthalb Stunden ungefähr auf diesem Wohnzimmer drauf mit all dem, was auch das Wohnzimmer, das Zimmer oder das Haus an sich erlebt hat. Und das fand ich so stark und schön umgesetzt. Das sind so viele starke Szenen, gerade mit Paul Bettany auch drin, wo man einfach nur denkt so, boah, und es wirkt auch nie gekünstelt, sondern das könnte wirklich der bilderbuchmäßige amerikanische Haushalt irgendwie sein, den man sich auch so ein bisschen vorstellt, das Familienleben, das amerikanische. Und da ist so viel richtig gemacht in diesem Film. Da sind so starke, coole Bilder drin, wiederkehrende Elemente sind drin. Und ich fand es einfach super schön erzählt, eine super, super schön erzählte Geschichte. Ganz starke Darsteller, dass wenn dann irgendwo auch so ein bisschen wieder diesen Jenny-Effekt hat, sei es mal dahingestellt. Aber ansonsten ein Top-Ding. Also für die Sneak ein absoluter Traum für mich, so den Film, weil ich habe da einen Trailer gesehen, habe schon gedacht, wow, ja, da muss ich wahrscheinlich mich ins Kino nochmal extra bewegen, weil der schon sehr, sehr gut aussieht. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich den jetzt in der Sneak sehen konnte, weil Top-Ding, absolutes Top-Ding.
Und auch, ja, eine kleine Besonderheit wirklich in der Sneak Preview. Da sollte ja eigentlich, stand ja glaube ich schon mal vor 2-3 Wochen oder so auf der Agenda. Genau. Und dann kam er doch noch nicht. Und das war ja auch das, wo ich gesagt habe, hey, das kann ich mir nicht denken, dass der bei uns Premiere feiert. Weil ich habe den Film ja schon so ein bisschen beobachtet, ne? Was da so läuft. Und wir kriegen ja auch immer so vom Filmverleihern die Nachrichten. Und da haben sie nämlich angekündigt, dass da irgendwo, ich glaube, in London oder, ich bin mir nicht sicher, irgendwo war die große Filmpremiere mit viel Tamtam und so. Und das wäre halt nach unserer Sneak gewesen. Und da habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein. Aber ja, wir sind, glaube ich, wirklich mit einer der ersten Podcasts oder Sneaks, die den in Deutschland gesehen haben, weil die anderen Kritiken, die man so landläufig liest, die sind wirklich von Filmjournalisten, die den halt wirklich irgendwo in einem Screener oder in einer speziellen Premiere gesehen haben. Aber Sneak Preview waren wir, glaube ich, fast mit die Ersten und wirklich ich fand den wirklich sehr, sehr gut. Wobei der bei den richtigen, in Anführungszeichen richtigen, bei den Filmjournalisten ist der nicht ganz so gut angekommen. Die schreiben halt, ja, ist ein interessantes Experiment, so mit der Kamera an der Stelle und so und ein paar Effekte, die sehen ganz gut aus, aber mehr auch nicht. Und das finde ich gerade nicht, weil Hier geht es viel um Träume, die nicht verwirklicht werden, Träume, die man zurückstellt wegen anderen Dingen, die wichtiger sind im Leben. Und ich meine, das ist halt, ja, ich meine, wir sind, oder ich bin zumindest auch ein bisschen älter, du bist nicht bei weitem nicht so alt wie ich, aber man hat halt, im Leben gibt es halt immer mal so Punkte und man verliert ja auch Freunde, Familie in den Jahren, wo man dann einfach merkt, hey, es kann so schnell gehen und dann, ja, es ist ja auch dieser bekannte Spruch, dass auf dem Sterbebett wird niemand sagen, oh, ich hätte mehr im Büro sein sollen oder irgendwie, sondern die meisten sagen dann, ja, ich hätte gern die oder die Reise noch gemacht oder die und die Band noch gern gesehen oder sowas, ne? Und deswegen, ich finde auch, es ist natürlich in Amerika noch viel schwieriger, weil da die, ja, es ist halt wirklich dieses taffe Leben, ja, dieser Gegenwind, der da bläst, dieses Kompetitive in der Gesellschaft und ist halt noch viel stärker als bei uns, aber trotzdem, man sollte halt seine Träume nicht vernachlässigen, natürlich nicht zu Lasten von anderen, aber irgendwie versuchen schon seinen privaten Träumen nachzugehen und wo es halt geht. Also deswegen zum Beispiel, also ich gehe auch sehr oft in Konzerte, weil ich habe da auch noch so eine kleine Bucketlist von Bands, die ich unbedingt nochmal live sehen will. Und das versuche ich halt auch möglich zu machen. Und ich meine, ich bin jetzt noch nicht in ein anderes Land gefahren oder geflogen wegen einer Band, aber das wird jetzt irgendwie demnächst mal passieren, weil es gibt einfach Bands, die nicht mehr so weit touren und die ich aber unbedingt nochmal live sehen will. Also wird es wahrscheinlich auch passieren, dass ich wirklich nochmal mich aufmache und zum Beispiel David Gray ist auf meiner Bucketlist, den ich unbedingt nochmal live sehen will. Und der tourt halt jetzt gerade aktuell in den USA, aber der ist halt aus England und der ist halt meistens in England und Irland unterwegs. Also für den wäre ich wahrscheinlich mal reisen, weil das einzige Konzert, was er mal in Deutschland angesagt hatte, in Köln, das ist damals wegen Corona gestrichen worden und jetzt, wo er wieder tourt, ist das nicht mehr auf der Liste. Ja, scheiße. Ja, aber zurück zum Film. Wer diese feinen Zwischentöne versteht des Films und nicht nur darauf achtet, so, oh, cool, wie sie Tom Hanks hier jünger gemacht haben, sieht ja voll gut aus, ja. Also wer wirklich diese ganzen Zwischentöne mitbekommt und auch die emotionale, mitreißende Geschichte von Paul Bettany und seiner Frau und auch von Tom Hanks und seiner Frau, die hier völlig anders ist als bei Forrest Gump, diese Liebesgeschichte zwischen den Zweien, die auf eine wunderbare Art anders ist, der oder die kann hier bei dem Film sehr, sehr viel Freude haben und wird auch sehr bewegt werden über den Film, ja, das finde ich auch. Und selbst die doch nur am Rande angerissene Geschichte der amerikanischen Ureinwohner an derselben Stelle, die ja eigentlich ohne Worte auskommt, selbst die ist sehr gut inszeniert und irgendwie bewegend, was da passiert. Und diese Geschichte macht ja auch sogar noch einen Brückenschlag in unsere jetzige Zeit, will ich mal nicht verraten. Und
wobei das sehr, sehr, sehr skurril war.
Ja, aber es war auf eine angenehme Weise skurril irgendwie so, ne? Ja,
ja, aber trotzdem cool.
War aber auch schön geschrieben, weil jeder hat gedacht, oh, da kommt was völlig anderes. Oh, oh, oh. Mhm. Und dann, ja, es ist eine wirklich gute Familiengeschichte, ein Familiendrama, eine Romantikgeschichte, die natürlich auf eine ungewöhnliche Weise erzählt ist, aber ja, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Und wenn mich jemand fragen würde, ob das ein Film fürs Kino ist, weil der spielt ja eh nur an einem Ort, ja, auf jeden Fall, weil gerade auf der großen Leinwand kann man halt wirklich auch, wenn dann so kleine Sachen, da werden halt, öffnen sich halt wie so Fenster in die Vergangenheit oder in die Zukunft, wo man dann halt sieht, okay, was passiert an der Stelle woanders. Ich glaube, das kann man fast nur auf der Kinoleinwand in einer ordentlichen Größe sehen. Wenn man das zu Hause auf dem Tablet schaut oder auf dem Fernseher, weiß ich gar nicht. Fernseher schon, gibt es ja große, aber ja. Also guckt euch das ruhig mal im Kino an. Der Starttermin ist ja in Deutschland der 12.12. Das heißt quasi, müsste man ihn jetzt mit dieser Woche mit drin haben bei den Neustarts. Und dann läuft er so schön in die Weihnachtszeit rein. Ist wirklich ein schöner Film, wo ihr vielleicht auch mal mit den Eltern reingehen könnt. Wir hatten ja letztens schon so einen Film, wo wir gesagt haben, könnt ihr mal mit den Eltern reingehen. Der war aber erst nach Weihnachten. Der hier ist jetzt schon vor Weihnachten. Also achtet mal da drauf. Und wie sieht es bei uns punktemäßig aus? Ich gebe 8,5 von 10 und du?
Ich gebe ihm glatte 9 von 10. Wie wow. gesagt, für mich einer der stärksten Filme dieses Jahres.
So viel. Ja, ist ein kleiner Insider-Gag, denn der Chris hatte geschrieben in unsere Gruppe nach dem Film, ich gebe 9 Punkte, dann habe ich geschrieben, ich gebe 8,5, warum gibst du so viel? Und hat er sich stundenlang gerechtfertigt, dass er 9,
nein, das war,
also ich wusste, dass er einen halben Punkt mehr gibt als ich. Das fand ich irgendwie witzig. Ich sage, ich liege doch auch ganz nah. Nee, also sehr empfehlenswerter Film, überraschend gut. Hört nicht auf die Kritiker, die keine Ahnung haben, offensichtlich, die wahrscheinlich schon während des Films hier ihre Kritik in ihr iPad getippt haben oder irgendwas und gar nicht richtig aufgepasst haben. Also setzt euch in den Film rein mit Freund, Freundin, Familie und seht wirklich einen guten Film. Wenn euch Forrest Gump
geliebten Affäre
mit allem oder mit Affäre und mit Frau oder Mann, ja, alles zusammen, eine links, eine rechts, eine Person, alle werden Spaß haben. Ja, okay, wenn wir einmal bei der Kinocast.net Seite sind mit unseren Tipps, schauen wir doch mal, wie der Film so abgeschnitten hat. Ja, also 9 Punkte ist hier wirklich der Peak nach oben, mit den meisten Stimmen. Und dann geht es aber auch bis nach unten mit 4 Punkten. Sind wahrscheinlich dann so diese typischen, die es nicht kapiert haben. Und vielleicht,
ja, aber ein Drittel empfehlen den Film auch nicht weiter. Das ist auch krass.
Komisch, ne? Ja, vielleicht haben die sich verklickt. Oder manche haben hier mehrfach geklickt. Man weiß es nicht. Ihr könnt noch abstimmen, kinocast.net, dort auf den Beitrag gehen zu Here. Und wie schaut es denn morgen aus, Chris?
Für morgen ist der Tipp für die Sneak 1246 am 9.12.2024 Engelchen und Teufelchen. Erik, sind da Tipps eingegangen?
Ja, ich habe natürlich wieder zuerst getippt, schon als ich den Beitrag fertig gemacht hatte, dann am Abend nach der Sneak noch. Ich mache das immer so aus dem Ersten, was ich so als Erstes denke. Und da tippe ich mal Wicked, diesen Film, aber ich hoffe nicht, dass der kommt, ehrlich gesagt, weil der geht irgendwie 3 Stunden und ist ja ein Musical und basiert ja auf dem Zauberer von Oz und so, ach, ich weiß nicht. Aber da sind halt wirklich 2 Personen, die man auch schon auf dem Teaserbild von dem YouTube-Video sieht, also quasi eine gute Person und die Hexe, Engelchen, Teufelchen und so weiter. Das könnte deswegen gut passen, aber ich hoffe wirklich nicht, dass wir das zu sehen bekommen. Ich glaube, ich würde dann wahrscheinlich sogar mal eher gehen, weil ich weiß nicht, ob ich mir das gebe zum Montagabend, 3 Stunden Musical, wenn ich am nächsten Tag noch viel auf Arbeit zu tun habe. Die Selina tippt auch wieder 2 Sachen, nämlich einmal Heretic, den Film mit Hugh Grant, der sein Haus so ein bisschen umbaut in so ein Labyrinth und da so ein paar junge Damen hereinlurkt und die dann da allein lässt. Engelchen, Teufelchen, ja, könnte passen, weil er einmal ja sehr, sehr lieb ist und so und dann dreht sich das Blatt. Könnte sein. Und dann noch ein Film, den ich nicht kenne, Rich Flew. Weiß ich nicht, was ich dazu, ja. Der Cinebasti tippt auch wieder was, nämlich Black Dog, Weggefährten. Überlege ich gerade, ist das wahrscheinlich sowas wie so ein Remake von dem Film mit Mark Wahlberg? War das Mark Wahlberg? Also jedenfalls so mit dem Hund, der Veteran, der den Hund bekommt oder so vielleicht. Mhm. Und dann noch A Different Man, das ist der Film mit Sebastian Stan in der Hauptrolle. Das könnte natürlich auch gut passen auf den Tipp mit Engelchen, Teufelchen, weil da gibt es irgendwie so ein zweites Ich von ihm. Könnte sein. Den würde ich sogar sehr gern sehen, weil ich glaube, der geht auch ins Oscar-Rennen. Kevin tippt Nosferatu. Könnte natürlich passen. Aber ja. Wer ist da das Engelchen? Man weiß es nicht. Was mir auffällt, der Martin, der letzte Woche richtig getippt hat mit Hero, ist wahrscheinlich ein bisschen abgehoben jetzt. Tippt gar nicht mehr. Was ist da los? Jetzt hat er seine Pflicht erfüllt hier. Einmal richtig getippt. Jetzt brauchen wir nicht mehr tippen, oder wie? Ja. Nee, Spaß beiseite. Ich habe ihm ja auch schon gratuliert zu seinem richtigen Tipp. Genau. Also, ja, tippt gerne. Ihr könnt auch weiter tippen bis zum Moment, wenn der Chris die Moderation macht, weil da ist es dann so, dass vorher zieht er sich dann die Tipps raus und liest die dann vor im Kino. Und wir gehen mal rüber in den anderen Saal zu Red One. Nicht der Kaugummi, sondern der
heißt übrigens Big Red, aber ist ja egal.
Ach, Big Red.
Wir wollen ja keine Schleichwerbung machen. Es gibt noch andere tolle Kaugummis, wie von,
wie findest
von
du den?
Mentos und von Orbit. Und
wie findest du Bupa Bupa. Den Kaugummi, den roten?
Ich mag den tatsächlich.
Ja, ich auch. Ja. Wir sind, glaube ich, aber wir gehören zur Minderheit, weil der schmeckt so zimtig irgendwie.
Ja, ja.
Jetzt bekomme ich richtig Lust.
Das ist für mich aber tatsächlich eine Kindheitserinnerung. Also das ist
okay.
Haben wir in der Schule auch immer öfters gehabt, das war immer.
In der Schule Kaugummi, so.
Na klar, du nicht. Ja gut, nee. Im Osten, ihr hattet ja
wir nichts. Hatten doch nichts. Wir hatten ein Ostpendant zu Mamba, das hieß, ein Ostpendant zu, wie hieß das? Bubba Bubba, das hieß Mamba. Da waren sogar
Mamba,
kleine.
Ja, Mamba gab es bei uns auch.
Nee, wie hieß das bei uns? Nee, das finde ich raus. Stell du mal Red One vor. Ich
google
mal kurz, weil da waren sogar kleine Comics drin in der Kaugummi-Verpackung.
Ja, das war Huba Buba, da gab es auch Comics. Aber
nee, bei uns. Ich find's
ja, ist ja schön bei euch. Bei uns aber auch. Also in der richtigen Welt gab es das auch.
Richtige
ich wollte gerade schon sagen, bei euch waren Kaugummis wahrscheinlich damals alte Trabi-Reifen oder sowas. Aber ja.
Kaugummi-Bilder der DDR. Hier. Ich habe es gefunden. Ja, aber okay. Wie?
Also während der Erik jetzt hier noch nach seinem Kaugummi-Zeug sucht, rede ich mal ein wenig über Red One Alarmstufe Weihnachten, wo wir den Trailer vor ein paar Wochen gesehen haben und gesagt haben, oh mein Gott, das sieht richtig witzig aus, das sollten wir vielleicht mal auch unsere Hintern reinbewegen, was wir dann auch getan haben. Und zwar mit Dwayne Johnson in der Besetzung, also Dwayne Johnson, Chris Evans und Lucy Liu. J.K. Simmons spielt auch noch mit, der spielt den Santa. Regie führt Jake Kasdan und das Drehbuch ist von Chris Morgan, um mal die harten Fakten zu nennen. Und es ist Weihnachten steht vor der Türe und eigentlich wird so dargestellt, als ob es den Weihnachtsmann Santa Claus gibt's eigentlich gar nicht, was ein Junge feststellt, so, oder der auch seinen Freunden und Verwandten so zeigt, so hey, guck mal hier, gibt's gar nicht, auch Beweise liefert und da auch den Stiefvater in dem Fall ein wenig ins Schwimmen bringt mit, ja, okay, und dann gibt's eben den Sprung Jahre später, trifft man, jetzt für die Hörer, ich kriege gerade ein Bild nebendran geschickt vom Erik, jetzt bin ich gespannt, was das ist. Big ja. Babalu.
Big Babalu hieß der damals, genau, und da waren Comics von Otto und Alvin drin, ja.
Ach du Gott, okay, Big Babalu. Danke dafür. Und da sehen wir schon J.K. Simmons, der in einem Einkaufszentrum als Santa Claus hockt und die Kinder kommen und er interagiert auch ein bisschen mit denen und interagiert ein bisschen seltsam, man denkt zuerst, okay, er spielt seine Rolle richtig gut. Begleitet wird er da schon von Dwayne Johnson, von Callum Drift, der sein Leibwächter ist oder sein oberster Krieger. Und dann kommt eben heraus, hey, das ist der richtige Santa, als sie nämlich dann zurückfliegen mit dem Red One. Das ist nämlich der Schlitten mit den Rentieren und sie fliegen dann am Nordpol in so einen geschützten Bereich, in eine geschützte Kuppel, um eben noch alles vorzubereiten. Es ist noch ein Tag bis Weihnachten, da muss er noch ein bisschen was vorbereiten und alles sind soweit fit, alles sind ja ready, dass es losgehen kann und dann passiert das eben. Ein großer Einbruch dort in der Weihnachtsvillage. Jemand ist in die Kuppel reingekommen und Santa wurde entführt oder wird entführt. Ja. Problem an der Sache ist, sie haben halt nur noch 24 Stunden, um Weihnachten zu retten. Das heißt, Drift macht sich auf die Suche danach und holt sich Unterstützung von Lucy Liu, die vom Geheimdienst, was weiß ich was, Nikolaus oder sowas, mit unterwegs ist und auch ganz viele Infos hat. Und dann holen sie sich eben noch Jack O'Malley ins Boot. Der wird von Chris Evans gespielt und Chris Evans ist mit dafür verantwortlich, dass Santa entführt wurde, weil er konnte ihn tracken und wusste allerdings nicht, was er da trackt. Für ihn hieß es, ja, das ist einer, der Waffen versteckt am Nordpol und hat dann quasi den Bösewichten geholfen, Santa zu fangen. Und Chris Evans ist so ein bisschen, ja, ein Level 4 unartiger Junge und der sehr, sehr viel Scheiß in seinem Leben schon gebaut hat und sehr, sehr unehrlich war und immer wieder auch Lücken findet, Systemlücken und sich so durchschlägt und Verantwortung fürs eigene Leben eher ungern übernimmt und wird auf jeden Fall dann, rutscht mit in dieses Team und muss erstmal eine ganz neue Welt kennenlernen, in die ihn da Drift mit reinzieht und so, Achtung, driften sie in ein ziemliches Abenteuer, weil, ja, wer hat Santa entführt, wo ist Santa überhaupt, wie kriegt man Spuren, und es ist ein Rennen gegen die Zeit. Es hat dann noch zu tun mit Krampus, der kommt auch noch vor, und es hat noch etwas zu tun mit einer bösen Weihnachtshexe. Mehr möchte ich gar nicht verraten. Und was schon ein bisschen abgefahren klingt, ist tatsächlich auch. Also der Film, wie ich es empfunden habe, ich glaube, Erik sieht es ein bisschen anders. Der Film ist jetzt nicht darauf ausgelegt, dass er super witzig ist oder auch was für Kinder ist, sondern der beleuchtet dieses ganze Weihnachtsthema ein bisschen auf eine etwas lockere Art, ohne groß tiefgründig zu werden, sondern eben immer mit so ein bisschen einem Augenzwinkern das alles verbunden und trotzdem versucht, ziemlich knallharte Action reinzubringen. Weil klar, wenn du The Rock dabei hast, dann möchtest du auch ein bisschen Action sehen. Und da fand ich schon die Kombination Chris Evans und Dwayne Johnson fand ich gar nicht so schlecht. Ich fand, die haben relativ gut sogar harmoniert. In einer, ja, kann man schon sagen, relativ dünnen Geschichte, die allerdings teilweise gutes CGI hatte. Also die Schneemänner zum Beispiel fand ich auch sehr cool.
Ach,
und da dann auch die was?
Also die CGI war das, was mich am meisten noch mitgestört hat, teilweise wirklich schlecht. Also anscheinend haben die wirklich das meiste Geld für die Darsteller ausgegeben, die ja wirklich, also die Darstellerriege war ja top. Ja? Also das war ja top-notch hier mit Lucy Liu, J.K. Simmons und so weiter in Nebenrollen. Aber da manche von den Spezialeffekten, die sahen ja total cheesy aus. Also
fand ich jetzt, wie gesagt, nicht. Aber ist ja auch okay. Und wenn man dann auch so sieht, wenn sie gegen diese übermächtigen Schneemänner kämpfen und was dann im Endeffekt des Rätsels Lösung ist, um gegen die zu bestehen, ist es halt einfach auch, ja, einfach auch irgendwo witzig gewesen.
Also ja, das war lustig.
Und das wo ich sage, so, okay, der Film hat sich dann zum Glück nicht immer komplett ernst genommen. Und ja, nochmal, es ist eine relativ, die Story ist halt ein bisschen gekünstelt, ein bisschen dünn. Ich fand es trotzdem schön dargestellt. Und ich hatte eigentlich, ja gut, er dauert 2 Stunden fast, ist zu lang, definitiv, bestimmt 20 bis 30 Minuten zu lang, hätte man auch kürzen können. Vor allem, ich habe irgendwann zwischendurch mal auf die Uhr geguckt und habe gedacht, Junge, also jetzt wäre es dann langsam mal Zeit für den Endfight. Der kam dann auch noch und ja, es ist so ein bisschen klassische Actionkomödie, die nicht zu lustig ist, aber auch nicht zu tiefgründig ist. Es ist halt eigentlich ein netter Film, finde ich, den man an Weihnachten nebenher laufen lassen kann.
Ja, ich bin mir da nicht sicher. Wir waren ja bei einem Comedy-Programm jetzt.
da kannst du auch nicht mit Kindern rein.
Nee, da haben wir ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen.
Rekapituliert.
Ja. Ich finde es halt schwierig, wenn ein sogenannter Weihnachtsfilm in der ersten Szene eine Identifikationsfigur für Kinder zeigt, nämlich ein kleines Kind, das allen seinen Freunden die Geschenke zeigt, die Eltern verstecken und denen sagt, es gibt keinen Weihnachtsmann. Finde ich schwierig, so, das als Weihnachtsfilm, weil da würde ich jetzt mit Kindern nicht reingehen, wenn ich das weiß. Oder ich würde mich zutiefst ärgern, wenn ich da drin sitze, als Elternteil bin mit meinem kleinen Kind, denke ich, ah, cool, cooler Weihnachtsfilm, und dann kommt die erste Szene, denke ich, ah, was für ein Scheiß, warum, was soll das? Und deswegen, also, und da waren halt auch so, ja, die ganzen Kampfszenen, die waren teilweise ein bisschen auch zu hart, die fand ich so für einen Film, der auch Kinder mit abholen soll, und der hat ja sogar in den USA ein PG-13 bekommen, also ab 13 Jahren, was ich ein bisschen unnötig finde für so einen bisschen quatschigen Weihnachtsfilm. Da haben sie halt viel vergeigt von der Zielgruppe, auch das ganze Thema mit Krampus und so, der ist halt sehr gruselig und mit der Slap-Challenge, was die da machen, und ja, ich weiß nicht, also das und das Thema, ja, der Weihnachtsmann, hahaha, ist jetzt nicht so, wie wir es kennen. Ich meine, wir erinnern uns mal an Fat Man mit Mel Gibson oder Bad Santa mit Dings hier. Da gab es so viele coole Filme, die so eine witzige Story draus gemacht haben, dass der Santa Claus eben nicht so ist, wie wir ihn kennen, und nicht alles so beschaulich ist, das Weihnachten und so. Und ich finde, das hier, der Film, der hat so ein, war so ein wilder Mischmasch aus allen. Er wusste nicht, was er so richtig sein will. Und das Buddy-Movie-Ding hat auch nicht so richtig gezündet bei mir zwischen Dwayne Johnson und Chris Evans. Dass die beiden nun wie jetzt zusammenkommen und Ja, ich weiß auch nicht. Es hat bei mir nicht so richtig gezündet und ich fand manche Entscheidungen ein bisschen fragwürdig da, die sie gemacht haben.
Ja, viele fragwürdige Entscheidungen, aber sei es drum.
Nee, ich meinte von der Regie her vom Film und die CGI fand ich auch nicht so gut. Also wahrscheinlich ist wirklich viel Geld für die Besetzung draufgegangen und die wollten ja eigentlich, das ist ja so mit der erste Film, den, glaube ich, Amazon, nachdem sie die Studios gekauft haben, fürs Kino produziert haben, da haben sie halt richtig Geld drauf geworfen und die wollten auch mehr draus machen, dass quasi fast jedes Weihnachten sollte, nächstes Weihnachten sollte dann Red 2 kommen und so weiter. Ich glaube, das Ding ist jetzt auch erstmal gegessen, denn bei den Kosten, die der Film hatte, der ja irgendwie ein paar hundert Millionen war, irgendwie 300 Millionen, und dem Einspielergebnis, was wir jetzt schon kennen, wird da, glaube ich, nichts mehr passieren. Oder wenn, dann höchstens noch eine günstigere Variante und dann direct to Amazon Prime irgendwie kommen. Ja, was ich auch verstehen kann jetzt, wo ich ihn gesehen habe, weil hat jetzt nicht durchgehend begeistert und war, ja, wilde Versatzstücke. Hatte nicht durchgehend so dieses, ja, lustige Weihnachtsgefühl, wo man sagt, ja, ist alles ein bisschen lustig gemacht, sondern ja, waren ein paar absurde Szenen drin, fand ich. Deswegen hat er mich jetzt nicht ganz so mitgenommen.
Schade.
Ja.
Wie gesagt, finde ich schade, weil ja, sehe ich halt alles anders.
Ja.
Nicht alles anders, aber vieles. Deswegen.
Deswegen von mir 5 Punkte für Red One.
So viel.
Alarmstufe Weihnachten, 5 Punkte. Ja, es ist ein okayer Film, kann man sich angucken. Ich habe mehr erwartet. Der Trailer sah witziger aus, als der Film dann war. Und war auch zu lang, hast du ja auch schon gesagt. Und ja.
Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Dass
nicht, es war kein richtiger Familienfilm. War jetzt nicht was, wo ich sagen würde, okay, den gucke ich mir zu Hause dann mit einem Kleinen nochmal an oder so. Nee.
Ja, ab 13, ja.
Nee, es geht nicht nur um die Altersbeschränkung. Geht einfach so, dass ich ja nicht sage, ich gucke jetzt hier einen Film mit dir an, wo ich sage, den finde ich selber scheiße oder den finde ich nicht gelungen und den will ich dir jetzt auch mal zeigen, damit du auch mal einen nicht gelungenen Film siehst, das meine ich.
Ja, okay.
Im Gegensatz zu der Serie, die wir heute haben, da habe ich ihn dazugeholt, ja. Aber dazu später.
Dazu später. Ich gebe ihm tatsächlich 7 von 10 Punkten, weil ich es, wie gesagt, eine schöne weihnachtliche Unterhaltung finde, die man, ja, wenn er dann, ja, es ist halt schwer, wenn er läuft noch im Kino. Das heißt, im Kino angucken kann, so für die Vorweihnachtszeit, um ein bisschen auch vielleicht runterzukommen, wenn man groß einkaufen war oder so, abends noch kurz ins Kino hocken. Da finde ich das ganz gut. Oder tatsächlich auch ein Film, den man sich gemütlich, wenn dann die Kleinen mal im Bett sind, zu Hause bestimmt auch anschauen könnte.
Hat er deinen Lucy Liu Crush mit reingespielt in die Wertung? Oder?
Ich habe absolut keinen okay. Lucy Liu Crush.
Ach so, du hast den Chris Evans Crush.
Ja,
wegen seinem Vornamen. Okay, ich verstehe.
Genau.
Ich verstehe. Ah, alles klar. Okay, jetzt müsst ihr selber entscheiden. Er läuft ja noch in den Kinos. Sehen wir, glaube ich, auch dann in den Charts noch. Und ja, da können wir eigentlich gleich mal reingehen. Genau, wir gucken mal, was in Charts los ist.
Kinocharts und Neustarts.
Da ist auf Platz 5 der mexikanische Drogenbaron, der gerne eine Frau sein möchte und darum Hilfe sucht bei Zoe Saldana. Hatten wir eine Sneak Preview, habe ich gut, sehr gut bewertet. Glaube ich auch, wir haben da einen Oscar-Favoriten gesehen. Also geht da rein ins Kino, Platz 5 in Stuttgart, Emilia Perez.
Dann auf Platz 4 den Film, den wir mitgepusht haben, Red One.
Alarmstufe Weihnachten. Jawohl. Platz 3 ist, hat man letzte Woche besprochen, Konklave.
Platz Nummer 2, Gladiator 2, wer hätte es gedacht?
Platz 1, auch ein zweiter Teil, nämlich Vaiana 2.
Der wohl den besten Filmstart 2024 hingelegt hat.
Krass.
Habe ich gerade noch gelesen. Also.
Naja, gut, das Weihnachtsgeschäft, das muss jetzt noch einiges rausreißen, weil die Kinos jammern alle, weil bis jetzt wurden irgendwie, also bis letzte Woche, da habe ich die News gelesen, wurden in Deutschland gerade mal 90 Millionen Kinotickets verkauft. Was sich viel anhört, 90 Millionen ist doch viel, ist wenig, wenn man rechnet. Wir haben ja ungefähr 80 Millionen Einwohner. Das heißt, jeder, ja, natürlich auch bis Kleinkinder runter, aber jeder war quasi nur 1,1 Mal irgendwie im Kino, wurde da irgendwo ausgerechnet. Und das ist schon wenig. Das ist natürlich gerade das Thema mit Streaming und viele Streaming-Services bringen es lieber in Streaming anstatt ins Kino und so. Deswegen geht ruhig ins Kino. Wir empfehlen ja hier auch immer viele Filme und die wir im Guten empfehlen. Guckt euch die ruhig mal im Kino an. Ist ja halt auch immer ein schönes Erlebnis mit Freunden, Bekannten, Familie. Und gerade jetzt in der Weihnachtszeit kommt ja sehr viel. Geht da rein. Macht vielleicht Vaiana zum absolut überragenden Kinostart dieses Jahres und geht da rein. Läuft ja noch eine Weile. Und wir gucken mal, was so anläuft diese Woche, um da eventuell noch was zu finden, was euch auch noch ins Kino zieht. Da läuft nämlich zum Beispiel Wicked an, der ja nichts für mich ist, aber ich bin ja da wirklich ein bisschen seltsam. Ich mag ja keine Musicals so richtig und dieses erste Remake von dem Zauberer von Oz hat mir auch nicht so gefallen. Deswegen ist nicht so meins, aber ich weiß, es hat sehr vielen sehr, sehr, sehr gut gefallen. Deswegen hoffe ich Wicked auch nur das Beste. Für mich ist halt nichts, aber geht da ruhig mal rein. Diese Musical-Verfilmung hat ja in den USA, ist sofort auf Platz 1 gestartet in den Kinocharts in den USA und hat da schon wirklich sehr, sehr viel Asche eingespielt. Also muss wirklich ein guter Film sein. Man hört auch nur Gutes, aber für mich ist halt nichts. Wicked. Ab nächste Woche.
Dann startet Der Herr der Ringe, die Schlacht der Rohirrim. 10 Jahre nach dem letzten Hobbit-Teil kommt nun 2024 ein animiertes Abenteuer aus Mittelerde auf die Leinwand. Und da habe ich was zu gehört, aber das war nicht sehr positiv. Deswegen keine Ahnung.
Echt?
Aber ich bin auch nicht so der Herr der Ringe.
Also ich habe jetzt die Nachrichten von dem Filmverleiher gelesen, die klangen sehr positiv.
Das ist ja überraschend, dass der Filmverleiher es positiv bewertet. Oh. Hey, das war was ganz Neues, hätte ich nicht mitgerechnet. Also.
Ah, das ist natürlich, ja. Warten wir mal ab, also vielleicht, also ich hoffe, dass es ein guter Film wird, ehrlich gesagt, weil ich mag diese Herr der Ringe, diese Welt und diese Filme und so. Dann startet auch noch Here, den haben wir gerade besprochen, deswegen nehme ich gleich mal noch den nächsten, nämlich Kraven the Hunter, der neue Marvel-Bösewicht-Film mit Aaron Taylor-Johnson als Kraven the Hunter, der wirklich blutig sein soll und heftig und ja, keine Ahnung, viel mehr wissen wir noch nicht. Geht da mal rein diese Woche, wenn ihr mit diesem ganzen duseligen Weihnachtsquatsch da nichts anfangen könnt und irgendwelche Familiendramen dann ein bisschen handfeste Action sehen wollt, dann ist das euer Film.
Gibt's auch bei Red One. Dann gibt's noch eine deutsche Satire, in dem ein Virus, der nur Männer befällt, die Gesellschaft erschüttert und der heißt Die geschützten Männer.
Da gab's doch mal, war das von Robert Merle oder so, gab's doch ein Buch, Die geschützten Männer.
Das kann ich mich wahrscheinlich erinnern, die Vorlage sein.
Wo es darum geht, dass dann, das sind irgendwie wirklich fast alle Männer von der Welt gestorben, da sind nur eine Handvoll übrig und die werden dann quasi von den Frauen gehegt und gepflegt, weil sie die natürlich brauchen für die Fortpflanzung und so. Ich weiß nicht, ob es darauf basiert, aber das Buch habe ich vor vielen, vielen, wirklich vielen, vielen Jahren gelesen. Ist lange her, kann ich mir nicht mehr
vor
so ganz.
Vor vielen Monaten.
Gar nicht mehr ganz genau. Es startet auch noch Black Dog, Weggefährten, das hat ja jemand auch getippt gehabt, ne? Und vielleicht rushen wir mal durch den Rest mal durch. Carry On, Action Thriller für Netflix, wird auf Netflix laufen.
Rich Flu wurde getippt, ne? Endzeit Thriller von Regisseur von Der Schacht.
Oh Gott!
Potenzielle, ja.
Also der erste Schacht, der damals während Corona lief, der war ja ganz geil. Aber dieser Schacht 2, der war scheiße.
Ja, da war nichts mehr.
Also wenn das jetzt
da war ist, Schicht im Schacht.
Da war Ende. Wow. Ja, okay.
Ja, und ansonsten, der Mann aus Chrom, ja.
Ansonsten gehen wir mal in den Serienbereich.
Serien.
Es hat nichts.
Das ist der Moment eigentlich, wo Kate hinterm Busch vorspringen müsste, ne? So, hallo!
Ach so. Ja, sollen wir sie reinholen, oder?
Nein. Die weiß gar nicht, wüsste gar nichts von ihrem Glück. Das ist jetzt ein bisschen spontan. Nein, lass mal drüber reden.
Skeleton Crew, genau. Wir haben ja, oder ich hatte zumindest starke Bedenken, wirklich starke Bedenken, weil die letzte Star Wars Serie, da habe ich mich so geärgert, weil die hat ja nun wirklich überhaupt nichts erfüllt, was ich mir, ich hatte ja schon meine Erwartungen irgendwie ein bisschen nach unten geschraubt gehabt und dann war das so ein Käse und gedacht, um Gottes Willen, ey, die nächste Star Wars-Serie, hoffentlich wird die was. Weil das, was sie jetzt so machen, ist ja alles irgendwie so ein bisschen Neuland. Das gab es ja jetzt noch nicht so in irgendeiner Form. Und das kann ja, das Pendel kann ja immer in die eine Richtung oder in die andere Richtung ausschlagen. Und ja, schlimmsten wäre es natürlich, wenn es völlig belanglos ist, aber Skeleton Crew, den es jetzt auf Disney Plus gibt, die ersten 2 Folgen gibt es da jetzt. War ein bisschen anders. Ich hatte ja vorhin im Filmbereich schon angeteasert, dass ich, nachdem ich den Anfang gesehen hatte und mein Sohn da gerade die Treppe runterkam und irgendwie mit unserem neuen Hundewelpen spielen wollte, habe ich gesagt, bleib mal da, hier, das ist die neue Star Wars Serie. Und da hat er erstmal so, oh, Star Wars, weil ich habe es ein paar Mal versucht bei ihm mit irgendwelchen Serien. Und da hat er nicht reingefunden und die Filme fand er halt zu lang. Ist halt jetzt irgendwie, die Sehgewohnheiten sind halt anders, ne? Und dann hat er mitgeguckt. Und wir haben dann sogar die zweite Folge noch, war es dann schon ein bisschen später, habe ich gesagt, komm, zweite Folge, kannst du auch noch mit und dann gehst du gleich ins Bett. Und ja, haben wir die zweite Folge noch geschaut und das sagt ja schon mal ein bisschen was aus. Worum geht's denn überhaupt? In Skeleton Crew wird uns ein Planet gezeigt, ich habe gerade den Namen vergessen, Al-Afari oder so ähnlich.
Ad Atari.
Okay, also
nicht
Commodore.
Ad Atin.
Okay. Und der auf diesem Planeten ist so ein bisschen so ein futuristisches Leben, wie man sich es vielleicht so ein bisschen so Fallout-mäßig vielleicht vorgestellt hätte, wie es in der Zukunft mal aussieht, so. Aber auch mit richtig schöner Architektur von den Gebäuden. Es sieht alles richtig geil aus. Aber es sind natürlich immer noch diese amerikanischen Vorstädte. Und da kommt auch der, in Anführungszeichen, Schulbus. Das ist so eine Art Hovercraft, was die Kinder einsammelt. Und die Kinder, die haben keine Bücher, die haben Tablets. Und ja, so sehen wir halt, werden uns nach und nach so ein paar Kinder auch vorgestellt. Und die Hauptfigur, der Wim, der lebt zusammen mit seinem Vater und der Vater ist ein Analyst irgendwo, glaube ich, und ist immer viel unterwegs. Er hat immer irgendwas zu analysieren, keine Ahnung. Und genau, der Sohn muss halt in die Schule und soll halt dafür lernen und da wird halt auch gesagt, die haben auch immer so Tests und so weiter. Und der geht dann mal zu seinem besten Kumpel, das ist, glaube ich, der Neil, wenn ich mich recht erinnere, oder? Und der sieht aus wie ein Elefant, also muss man sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Rasse genau heißt im Star Wars-Universum, aber das ist halt so mit so einem Elefantenkopf. Und was, wo man am Anfang, wo ich dachte, ach nee, jetzt war das so eine quatschige Nummer, wo die alle halt irgendwie, wo die ganze Cantina-Band irgendwie auftaucht als Kinder oder sowas. Nee, also die Dialoge zwischen den beiden, die machen Sinn und die passen auch, die sind halt so beste Kumpels und gehen halt zusammen in die Schule und man sieht auch die Familie von dem Neil, von den Elefantentyp und die sind halt auch so und die haben halt alle auch so ihren Anführungszeichen Kinder/Jugendlichen Probleme in der Schule und fahren halt dann hin, müssen lernen und es passiert am Anfang eigentlich noch so gut wie gar nichts, ja, es ist halt, man ist halt irgendwie in der Welt drin, aber man fühlt sich wohl. Man legt sich da so rein in diese Welt, weil es ist so schön erzählt. Ich habe es für mich persönlich so ein bisschen mit Steven Spielberg verglichen, weil es war halt wirklich so eine Steven Spielberg-artige Erzählung von Freundschaft, von Kindern, die sich verstehen und von dieser amerikanischen Vorstadt-Idylle und so. Und da konnte ich mich irgendwie so voll reinlegen in dieses Gefühl und ja, die sind halt in die Schule gegangen und es gibt noch andere Kinder, nämlich die Fern und die KB. Und die Fern ist auch, würde ich sagen, humanoid, würde ich es nennen. Und KB hat wie, ja, es ist zwar jetzt ein Star Trek-Vergleich, aber so ähnlich wie, da gibt es doch den mit dem Visor da über die Augen, so ein Ding da. Ich weiß nicht, ob das auch irgendeine Rasse ist oder ob sie da irgendwie halb Android ist oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, es spielt auch alles überhaupt keine Rolle, wer was ist, wer welche Rasse ist. Und das fand ich halt auch so schön, weil es spielt ja im echten Leben auch keine Rolle, außer bei irgendwelchen Idioten, die da irgendwelche Unterschiede machen. So, oh, der sieht anders aus als ich. Und wir lernen halt erstmal die Personen halt kennen und die haben alle so ein bisschen Abenteuerlust, aber sie werden auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen unterdrückt auch vom System selbst, denn sie müssen gute Leistungen bringen in der Schule, das hat so ein bisschen so ein Geschmäckle wie jetzt in Asien teilweise, in manchen Ländern, wo die Kids so extrem gepusht werden, gute Leistungen in der Schule zu haben, sonst wird alles, ist alles davon abhängig und dieses Kompetitive ist da ganz stark mit drin und sie bekommen dann auch, je nachdem, was sie für Leistungen in der Schule haben, in diesen wichtigen Tests, die sie durchführen, bekommen sie, Achtung, Berufe zugewiesen, ja, also, und das finde ich für eine Republik auch ein bisschen problematisch, würde ich mal sagen, aber gut. Wir erfahren auch, muss man natürlich sagen, von der zeitlichen Einordnung her befinden wir uns, dass quasi das Imperium besiegt wurde und die neue Republik das übernommen hat in dieser Zeit.
Da bin ich mir
oder
nicht so
fast besiegt, ja. Und dass eben die neue die Republik aber das ganze Universum noch nicht ganz so kontrolliert. Es gibt halt viele Piraten, die unterwegs sind, die Versorgungsrouten plündern. In so einer Zeit befinden wir uns. Und das Wichtige, was jetzt, man sollte auch wirklich zwei Folgen schauen, denn das ist quasi wie eine Doppelfolge. Wir sehen, dass die Fern und die KB, also die beiden Mädchen, nenne ich es jetzt einfach mal der Einfachheit halber, die sind so ein bisschen abenteuerlustig. Die haben auch so ein, ist das ein Speeder oder so? Also so eine Art Motorrad, was fliegen kann. Also nicht fliegen, sondern so schwebt über der Erde. Das hat ja Luke Skywalker auch gehabt, sowas Ähnliches. Und die bewegen sich damit und bauen da auch immer dran rum. Und dann gibt es natürlich die Bullies in der Schule, die ein schnelleres haben und mit denen fahren sie Rennen und so weiter. Und die sind alle sehr abenteuerlustig. Und die beiden Jungs, nenne ich sie jetzt mal der Einfachheit halber, die finden so eine Art Luke. Ja, und Der Wim denkt dann, er hat einen Jedi-Tempel gefunden, denn der Eingang sieht sehr ähnlich aus wie in einem von seinen Büchern, was er gelesen hat. Und er sagt das dann auch und verplappert sich dann auch so ein bisschen, dass dann auch das Mädchen da Wind davon bekommt. Und sie treffen sich alle dann an dieser Luke wieder und wollen die freilegen. Und ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt gehen wollen, Chris. Wollen wir sagen, was sich dahinter befindet? Eigentlich müssen wir es sagen. Es ist ja jetzt nicht so ein großes, oder? Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher. Warte mal, ich mache mal einen Spoiler-Tag. Wer es wissen will, was sich dahinter befindet, wer es noch schauen will, ist ja ganz neu, dann müsst ihr jetzt mal skippen.
Achtung, Spoilerwarnung.
War jetzt zwar ein bisschen kurzfristig die Spoilerwarnung, aber trotzdem, ihr könnt skippen, habt Zeit gehabt und wenn ihr jetzt immer noch dabei seid, seid ihr selber schuld. Dahinter befindet sich halt ein Raumschiff tatsächlich. Also es ist nicht die Luke zu einem Tempel, sondern in diesem Berg steckt ein gelandetes Raumschiff, was halt mittlerweile völlig überwuchert ist und aus Versehen starten sie dieses Raumschiff, das halt irgendwie so quasi wie so eine Bring-Me-Home-Funktion von einer Drohne wird der Knopf gedrückt und es startet plötzlich und der Vater von unserem Hauptcharakter von Wim sieht plötzlich da, wie das Raumschiff startet. Die Kinder versuchen noch aus der Luke wieder rauszukommen und deswegen sieht der Vater auch, dass die Kinder da drin sind und ja, es gibt sehr viele Sicherheitsdroiden auf diesem Planeten, die wiederum dann auch gerade auf der Suche waren nach dem Kind und die dann feststellen, oh scheiße, jetzt ist hier jemand geflogen und es darf doch niemand durch die Barriere fliegen. Und wir erfahren dann nachher später auch, als die Kinder dann mal auf einer Raumstation sind, das ist alles noch zweite Folge, dass dieser Planet ein Mythos ist. Man weiß draußen in der Welt, dass es diesen Planeten gibt, aber keiner weiß, wo er ist und er sollen große Schätze sein. Sie kommen quasi von einem Planeten, den andere gerne berauben wollen, weil es denen ja so gut geht, wie wir auch schon in der ersten Folge gesehen haben, dass die eigentlich alle ganz gut leben. Und ja, an Bord ist auch noch ein Druide, der erstmal ziemlich kaputt ist, der wird aber dann auch irgendwie wieder erweckt und dem sie dann auch klar machen, dass sie jetzt die Captains sind und sie weiterfliegen, ja. Ich glaube, so viel kann man auf jeden Fall erzählen. Spielt auf jeden Fall nach Rückkehr der Jedi-Ritter. Und soll wohl in derselben Zeitlinie sein wie Mandalorian und das Buch von Boba Fett. Ja, so viel dazu. Hat uns ja extrem gut gefallen, ne?
Wirklich, wirklich. Durch die Bank weg durchgefallen. Also ich habe es gesagt, für mich hat es so ganz starke Goonies-Vibes. Mhm. Was ich schon lustig fand, habe ich vorher mal gegoogelt. Dann kam Space Goonies, was ich auch schon lustig fand. Also ging wohl nicht nur mir so. Und es ist ja jetzt nicht nur die Reise von den Kids, was da drin ist, sondern was steckt hinter dem Planeten? Was steckt hinter Jude Law? Es sind so viele Sachen noch offen, jetzt gerade nach den zwei Folgen, was ja auch sehr gut ist. Allerdings muss man auch sagen, es ist tatsächlich auch spannend. Mhm. Also es ist, hat wirklich mein Interesse komplett geweckt. Es ist verdammt gut gemacht. Es ist, man sieht übrigens im Trailer, sieht man das, dass sie im Schiff hocken. Es ist, ja, keine Ahnung, was da alles dahinter steckt. Da scheint noch was Größeres verborgen zu sein. Auch, wie gesagt, was Jude Laws Rolle ist und was der so vorhat und was da noch Sache ist, das und was ist mit dem Vater, der zurückbleibt? Was passiert da noch? Ich glaube, da ist ganz arg vieles Fragen einfach aufgemacht worden, gleich in den ersten beiden Folgen. Das jedoch auf eine richtig gute Art und Weise. Da steckt was dahinter. Also wenn sie jetzt nicht irgendwie komplett abdriften und komplett Kack bauen ab der dritten Folge, kann das ein richtig, richtig starkes Ding werden.
Glaube ich nicht, dass das passiert.
Macht unglaublich Laune zu gucken.
Glaube ich nicht, dass es passiert. Also die Lucasfilm, die Chefin Kathleen Kennedy, die ja die ganzen Sachen jetzt mit betreut, die hat ja früher mal bei Amblin Entertainment gearbeitet, der Produktionsfirma von Steven Spielberg. Der ihr Mann hat da gearbeitet und genau, deswegen, die wollten auch so eine Space Opera machen im Stil der alten Amblin-Filme, also im Stil der alten Spielberg-Filme. Und die Regisseure, die man jetzt hier schon sehen kann in der Liste, die jetzt die nächsten Folgen gemacht haben, also die erste Folge hat zum Beispiel John Watts gemacht, der hat Spider-Man No Way Home gemacht. Die anderen Folgen, zum Beispiel Daniel Kwan und Daniel Schreinert, die haben Everything Everywhere All at Once gemacht, den Oscar-Gewinner. Dann der Koreaner Lee Isaac Chung, der hat den neuen Twisters gemacht, der auch ziemlich gut war. Und ich glaube, das wird gut. Also so verkacken kann man es jetzt gar nicht mehr. Also ich hoffe wirklich das Beste. Also ich bin jetzt mal, ach ja, Jude Law haben wir ja noch gar nicht erwähnt, stimmt ja.
Habe ich doch gerade gesagt, so. Jude Law.
Ja, nee, bei mir, ich habe es gar nicht erwähnt in meiner Zusammenfassung, ist mir gerade aufgefallen, ja. Genau, ich finde auch, die ganze Serie lebt auch extrem von der Ausstattung und von dem ganzen Drumrum, was ja eigentlich so ein bisschen so seine eigene Geschichte erzählt. Ich habe das so gefeiert wie, warte mal, wir können mal aus dem Spoiler-Talk rausgehen.
Achtung, Spoilerwarnung.
So, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt weiß ich gar nicht, wenn du noch was Spoilerfreies vorher überleg mal, was du alles gesagt hast. Vielleicht noch was man jetzt noch nicht, ich habe ganz vergessen, dass wir im Spoiler-Talk sind.
Dass Jude Law mitspielt und dass er noch nicht viel zu sehen war, aber was zu sehen war, großartig.
Auf jeden Fall.
Ganz spoilerfrei.
Und dann haben wir auch schon so ungefähr unsere Party zusammen, die dann wahrscheinlich die nächsten Abenteuer erleben wird. Was natürlich im Original cool ist, was im Deutschen nicht ganz so gut rüberkommt, ist diesen Druiden, der wird gesprochen im Original von Nick Frost hier von Shaun of the Dead und so weiter. Das ist natürlich ziemlich cool, aber im Deutschen funktioniert es auch sehr gut. Und ja, was ich gerade schon erwähnt hatte im Spoiler-Talk, dass die nächsten Folgen werden auch alle von sehr, sehr guten Regisseuren auch betreut und gedreht. Und die ganze Ausstattung des Films habe ich so gefeiert. Also die Stadt, in der wir am Anfang sind, das sah alles so fantasievoll und gut durchdacht aus. Die Häuser, die Architektur, wie die Häuser drinnen aussehen, was da alles irgendwo im Hintergrund rumliegt und steht und was die da alles für Sachen haben, das macht alles irgendwie Sinn. Und da ist jetzt nicht irgendwelcher Käse dabei oder irgendwas. Und auch ja in der Schule. Und das Einzige, ich habe halt wirklich immer noch dieses Ding, was mir immer bei Star Wars auffällt, das hat man ja auch schon mal kurz im Rahmen unserer Diskussion vor dem Comedy-Programm mal diskutiert, dass diese sogenannte Republik, dass sie für mich gar nicht so sehr wirkt wie eine Republik. Ja, es sind halt immer noch, es nennt sich zwar Republik, aber weil sie haben halt auch dieses Plenum, wo sie dann alle so diskutieren und verschiedene Rassen zusammenkommen, aber an sich diese Vielfalt an Völkern können sie wirklich nur regieren mit einer harten Hand. Ne? Also,
ja. Ich möchte da ein wenig intervenieren. Und zwar schau dir das mal in Ruhe nach der Aufnahme an, was da hinter Ad Atin stecken kann. Und was da auch mit diesem, wie du sagst, von wegen Republik und so, wer da gerade wohl auch an der Macht ist und was da der wirkliche Plan ist.
Ich schaue mir gar nichts
an. Nein. Das hat ja mit nichts zu der Serie zu tun. Da geht es nicht um die dritte Folge oder irgendwas. Da geht es um auch Theorien und halt auch um Fakten, wie es eben auch, wer da gerade Kanzler war oder sowas. Deswegen.
Helmut das Kohl.
ich kenne seine Stimme nicht. Das ist durchaus interessant. Und da saß ich gerade nämlich auch so da, so, Ah.
Nee, ich lese lieber nix.
Mhm. Nee. Spannend.
Ich lese lieber nix. Nee. Ich will mich das da wirklich gar nicht
Thema Unwissenheit und nichts drauf.
Nee, ich will mich lieber nicht spoilern lassen. Ich habe da Angst, wenn ich jetzt das google, dass dann irgendwie, dass da jemand schon das sehr gut trifft oder irgendeine gute Vermutung hat, wo ich sage, ja geil, ja genau, das ist es. Und dann achte ich die ganze Zeit nur darauf, dass sich meine Vermutung erfüllt, weißt du. Ich will da jetzt eigentlich einfach völlig unbefangen hier weiter Spaß haben. Dann, ich mache da mal lieber nichts.
Ja.
Ja, aber auf jeden Fall, ich glaube, bis dato, Ende zweite Folge, können wir Skeleton Crew, ich spreche jetzt mal für dich mit, uneingeschränkt empfehlen. Also wenn ihr Disney Plus habt, schaut da mal rein, werft die Bedenken über Bord, die die letzten Star Wars und Marvel Serien bei euch ausgelöst haben, die ja von Disney Plus waren. Und ja, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, ich fand das so schön von der Stimmung her. Und mein Sohn freut sich schon auf die nächste Folge, die blöderweise immer am Mittwoch oder so kommt. Also die nächste ist am... Ja, warum? Warum können es nicht am Wochenende oder so? Da könnte man schön. Aber gut, Mittwoch ist fein. Wir können sie auch am Freitag gucken. Dann hat er am nächsten Tag keine Schule. Obwohl, die gehen gar nicht so lang. Ne? Ich glaube, es war so eine halbe Stunde oder so.
Ja, die zweite ging eine halbe Stunde ungefähr. Die erste ging fast so 45 Minuten. Das darf ja nicht mehr dreiviertel Stunde sagen, gut, steht ja keiner.
Zweite Folge, weil da war es nämlich schon um 9, habe ich gesagt, okay, komm, lass die zweite mal noch gucken. Und habe ich mich gefreut, wo es dann schon 9:30 zu Ende war. Ich dachte, ich muss dann irgendwie bei der Frau verargumentieren, warum der immer noch hier sitzt und mit mir guckt.
Ja,
Skeleton Crew, absolute Empfehlung. Wir werden, denke ich mal, nächste Woche nochmal über die dritte Folge, ob es uns immer noch gefallen hat, mal einen kurzen Recap machen, wie es so schön heißt. Und jetzt habe ich noch ein paar Serien-Neustarts für euch. Ich komme nicht dazu, über Wo ist Wanda zu sprechen. Ich empfehle euch einfach mal Wo ist Wanda. Guckt die. Ich glaube, Apple TV Plus war es. Tolle Serie, tolles Ende. Und dann nehme ich die hier mal vom Dokument, weil ich komme irgendwie nicht dazu. Und jetzt mal Neustarts. Es startet auf Netflix, glaube ich. Ich habe es gerade nicht hier, warte mal. Muss ich kurz schauen. No, good. Ja, auf Netflix am 12. Dezember. Startet eine Komödie mit Lisa Kudrow aus Friends und Ray Romano. Die heißt No Good Deed. Und da wetteifern mehrere Menschen, die unterschiedlich nicht sein können, um die gleiche Immobilie, von der sie annehmen, dass sie alle ihre Probleme lösen wird. Also ist wahrscheinlich auch noch so ein bisschen was, noch eine zusätzliche Ebene mit drin. Das ist so eine 20er-Jahres-Stil-Villa. Und die wollen die alle gern haben. Lisa Kudrow spielt eine ehemalige Konzertpianistin und Mutter und ihr Ehemann Ray Romano, der ist Bauunternehmer, ist pleite gegangen. Und ja, sieht ganz witzig aus, der Trailer. Vielleicht mal anschauen. Dann, ja, Netflix habe ich schon gesagt, ne? Dann English Teacher, Disney Plus, nachdem wir ja eben eine Disney Plus Serie empfohlen hatten mit Skeleton Crew, startet eine Komödie über einen Englischlehrer. Und der Englischlehrer Evan Marquez ist schwul und unterrichtet an einer Highschool in einem Fort von Texas. Und er hat sich kürzlich von seinem Freund Malcolm getrennt und gleichzeitig steht er wegen eines Kusses, den er Malcolm vor Schülern gegeben hat, unter Beobachtung des Schulvorstands. Evan sträubt sich dagegen, als lokaler queerer Held wahrgenommen zu werden, steht zusätzlich vor der Herausforderung, dass er laut Schulregeln keine Beziehung mit Kollegen eingehen darf. Darunter auch nicht mit dem neuen charmanten Lehrer Harry. Und sieht ganz witzig aus, auch der Trailer. Ist auch, zumindest der Trailer, sehr, sehr schnell geschnitten, sehr witzig geschnitten. Und ich glaube, das lohnt sich mal, da reinzuschauen. Und was war das dritte, was ich noch hatte? Ach ja, genau. Auf Paramount Plus startet ein Spin-off zu Dexter. Das heißt Dexter Original Sin. Am 13. Dezember 2024. Und ja, ist eigentlich kein Spin-off, ist so eine Art, ich glaube, ein Prequel wollen sie da erzählen, also was vorher passiert ist, wenn ich mich da richtig erinnere. Könnte aber, es gibt ja viele Dexter-Fans, das Ende von der Dexter-Serie, von der Hauptserie soll wohl nicht so toll gewesen sein. Und ja, hier wird halt Dexter als junger Mensch gezeigt, wie das damals schon war. Genug Serienempfehlungen für heute. Dann gibt es noch einen Hinweis, hat man vorhin schon mal erwähnt, es gibt ein Gewinnspiel auf kinocast.net, nämlich jeden Advent, auch heute wieder, am 8.12. zum zweiten Advent, könnt ihr ein bisschen was gewinnen, was mit Film und Kino zu tun hat, was sich so übers Jahr angesammelt hat von den Filmverleihern oder was wir so bekommen haben. Da ist eine Blu-ray dabei heute und ein paar andere nette Sachen. Und letzte Woche gab es so ein Rollenspielpaket mit diesem Film hier, Dungeons and Dragons, den wir auch sehr gut fanden. Also es gibt nur gute Sachen. Gibt jetzt keine Filme, die wir scheiße fanden, auf jeden Fall. Und dann geht's rüber zu dem Musiktipp, der heute aus dem Film hier.
Ja. Music.
Vielleicht lässt du dich ausreden, bevor
ja, ja. Aus dem Film Here kommt ein Beatles-Song, nämlich All My Lovin'. Und den packen wir mal. Den packen wir mal drauf.
Da waren aber einige tolle Songs auch dabei, muss man auch noch sagen.
Ja, nicht durchgehend so doll toll wie bei Forrest Gump, wo ich den Soundtrack, sag nur, jetzt fällt es mir gerade ein, wir waren nicht durchgehend so toll wie bei Forrest Gump, wo ich den Soundtrack sogar als CD dann gekauft hatte damals. Und ich fand auch, jetzt fällt mir gerade alles ein, was ich zu hier noch sagen wollte. Der Score, der klang schon sehr nach Zurück in die Zukunft irgendwie, der Alan Silvestri irgendwie. Da hätte ich mir so ein bisschen feinere Töne gewünscht wie bei Forrest Gump. Der mir wirklich, jetzt wo ich Forrest Gump Soundtrack, höre ich den gerade in meinem Kopf. Habe ich jetzt bei hier nicht gehabt, dass da so ein Thema war, wo ich sage, das hat sich bei mir so eingebrannt. Aber gut, das war's für heute. Wir sehen uns alle ihr da draußen Hörerinnen und Hörer, wir sehen uns alle morgen in der Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart. Ihr kommt alle vorbei.
Ja, sowas von.
Auf jeden Fall. Dann, wenn ihr den Podcast bis jetzt gehört habt, bis jetzt, und ihr habt nicht abgeschaltet, heißt es, er hat euch ein bisschen gefallen, dann könnt ihr ruhig mal so 5 Sterne überall da lassen, wo es geht. Am liebsten wäre es mir, weil wir haben auf Spotify gibt es auch die Möglichkeit, Kommentare da zu lassen und Bewertungen. Macht das mal bitte, weil ich glaube, da sind wir noch ein bisschen dünn gesät. Wenn ihr es über andere Plattformen hört, zum Beispiel Apple, dann würden wir uns auch wieder mal über 5-Punkte-Wertungen freuen dort. Da war lange nichts. Und ansonsten, egal wo ihr das hört, wir sind ja auf allen möglichen Plattformen vertreten. Lasst uns da mal ein bisschen was Positives da, ein bisschen Liebe. Und dann, wenn ihr einen Kommentar habt, dadurch, dass es ja eine Vielzahl von sozialen Netzen gibt und wenn eine Kinocast-Folge publiziert wird, dann wird die auch überall veröffentlicht, auf allem Möglichen, was es gibt, mittlerweile sogar auf Blue Sky. Also dann, aber Kommentare der Übersichtlichkeit halt halber bitte auf kinocast.net. Das wäre mir echt lieb, weil ich kann nicht alle sozialen Netzwerke durchgucken und da überall antworten. Da kommt echt immer viel rein und ich versuche da auch, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, Leute. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Also geht mal auf kinocast.net.
Erik, sein Geburtsdatum steht halt vorne noch eine
19. 18. Also. 1893. so, ja. Dann bis nächste Woche. Chris, gab dich wohl. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Was ich ganz vergessen hatte, wir wollten ja in der Sendung eigentlich noch den Gewinner oder die Gewinnerin von unserem ersten Adventsgewinnspiel auslosen, also von letzter Woche. Habe ich total vergessen. Also, das mache ich jetzt live hier hinten dran als Outtake. Ich bin gerade hier auf der Seite. Es haben 38 Personen mitgemacht und jetzt nutze ich doch mal random.org 1 bis 38 und ich überlege jetzt mal, ich drücke jetzt hier 5-mal drauf. 1, 2, 3, 4, 5. Die Nummer 2 hat er gezogen. So, wer ist die Nummer 2? Die Nummer 2, Hella. Hella hat gewonnen. Werde ich auch dann gleich auf den Kommentar antworten und werde die Person anschreiben, dass sie gewonnen hat. Weiß jetzt nicht, ob Hella männlich-weiblich ist. Werden wir sehen. Und sie oder er hat auf jeden Fall dieses Rollenspiel-Package gewonnen mit der Blu-ray Dungeons and Dragons Ehre unter Dieben, den wir super fanden. Die 2 Rollenspielgläser mit Health und Mana und dieses Brettspiel, der Anfang. Cool. Wenn sich Hella nicht rechtzeitig zurückmeldet, geht das dann weiter. Dann werde ich nochmal jemand auslosen. Es war ja die Frage in der Welt, welches Films würdet ihr gern mal eine Stunde verbringen? Die häufigste Antwort, was ich so gesehen habe, war Harry Potter. Da würdet ihr wahrscheinlich sehr gern mal drin unterwegs sein. Aber ansonsten waren so ganz kuriose Sachen dabei, wie Das Ding oder so. Und natürlich Star Wars und so weiter. Ihr könnt ja mal nachlesen, kinocast.net beim ersten Advent, beim Gewinnspiel. Nicht vergessen, das für den zweiten Advent ist schon gestartet. Da ist eine ähnlich schwierige, in Anführungszeichen, Aufgabe. Da müsst ihr nämlich, was war da eigentlich die Aufgabe? Ich guck mal kurz rein, 2. Advent, da gibt's eine Uncharted Blu-ray zu gewinnen, eine Trinkflasche hier von Innenstadtkinos Stuttgart, die gibt's nur hier Und die Frage ist, genau, ihr müsst sagen, was das teuerste, tollste oder interessanteste Objekt war, was ihr mal irgendwo gefunden habt, ja. Denn bei Uncharted geht es ja um Schatzsuche, deswegen. Also macht da mit. Und dann, wenn ich es nicht vergesse, das ist immer vorbehaltlich, werden wir nächste Woche hier in der Sendung den Gewinner oder die Gewinnerin auslosen. Bis dann. Tschüss.
Bis bald im Kinocast.